Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020, aus der Reihe Bildung heute, Vortrag 1, Professor Dr. Josef Honerkamp, zum Thema Bildung im Wissenschaftszeitalter, die Vorsokratiker und die moderne Physik.
Ja, herzlichen Dank, Herr Frick, für die wohlwollende Einführung und vor allen Dingen für die Einladung. Und ich muss gestehen, dass ich, als ich die Einladung bekam, zunächst etwas zweifelte, ob ich sie überhaupt annehmen könnte. Denn ich war ja gerade in der Endphase des Schreibens dieses Buches, dieses neuen Buches, was ja gerade dieses Thema hat, die Vorsokratiker und die moderne Physik. Kann man mich da hinten verstehen? Jetzt verstehe ich Sie nicht. Also noch, ich muss es noch näher halten. Ich komme mir vor wie Dieter Nuhr hier. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, wie das geht. Ja, ich war also erst im Zweifel, ob ich die Zeit noch gehabt hätte, um für so einen neuen Vortrag. Und auf einmal blitzte aber in mir der Gedanke auf, ich brauche ja gar keinen neuen Vortrag zu machen. Nimm doch dieses Buch einfach. Denn dort soll ja erklärt werden, wie Wissenschaft funktioniert. Das heißt also, der Untertitel dieses Buches hieß ja auch oder soll ja auch heißen, vom Wesen und Werden einer strengen Wissenschaft. Wesen ist natürlich ein Wort, was vielleicht für manche für anrüchig halten, weil es oft so gebraucht wird, als wenn man etwas nicht so richtig weiß. Aber eigentlich ist es ja, das Wesen ist ja nichts anderes als das Bündel von den konstitutiven Merkmalen eines Begriffes. Und diesen möchte ich gerade für die Wissenschaft hier erklären. Und damit Sie vielleicht gewappnet sind gegen all die Leute, die entweder wissenschaftsgläubig sind oder wissenschaftsskeptisch sind. Das ist ja genau das, was wir sozusagen auch gerade heute erleben. Und ich glaube, da ist es wirklich gut und gehört auch zur Bildung, wenn wir uns also genau mal etwas klarere Vorstellung dazu machen, was also Bildung tun kann, was Wissenschaft kann und was sie nicht kann und wie verlässlich das ist und warum etwas verlässlich ist, wenn wir Wissenschaft betreiben. Und ich will Ihnen das also beginnen. Ich will das beginnen mit einem Blick auf einen neuen Plan, den die Physiker im CERN, ich denke, Sie kennen, wissen alle, was das CERN ist, dieses Forschungszentrum in Genf, das also die Teilchenphysik macht. Und wir haben ja neulich in den Zeitungen gehört, und alle, die hier sind, die lesen sicher Zeitungen, dass also man im CERN neulich auch das Higgs-Teilchen gefunden hat. Und dass dieses Higgs-Teilchen der letzte Baustein einer sehr großen Theorie fundamentaler Wechselwirkungen ist und fast aller Wechselwirkungen, die wir kennen, bis auf die Gravitation. Und dieses Higgs-Teilchen ist gefunden worden in diesem kleinen, wird von hier aus gesehen jetzt, kleinen Beschleuniger, Ring, Large Hadron Collider, der aber immerhin 27 Kilometer Umfang hat. Und dort hat man also diese Theorie getestet, hat aber festgestellt, ja, sogar das Higgs-Teilchen ist da, aber trotzdem haben wir noch sehr viele Fragen an die Natur. Und vor allen Dingen, was ist das Inventar der Natur? Wir sehen es offensichtlich noch nicht vollständig. Und unsere Theorien sind auch noch nicht von der Form, wie man sie eigentlich erwarten würde. Und auf diese Weise kommen die also jetzt zu einem Plan, dass sie noch einen viel größeren Beschleuniger bauen müssen, diesen Future Circular Collider, der nun 100 Kilometer Umkreis hat und 500 Meter tief in die Erde verlegt wird. Und 135 Länder, Nationen arbeiten daran. Es ist also ein Menschheitsprojekt. Und man hofft, dass man mit diesem neuen Collider, der also, man denkt, in 30 Jahren ist er fertig, mit Planung und so weiter, dass man damit also die Information bekommt, um eine Theorie entwickeln zu können, die hinter diesem heutigen sogenannten Standardmodell liegt und damit also auch noch vielleicht die Gravitationstheorie einschließt in eine endgültig vollständig vereinheitlichte Theorie. So, Man will damit also dann eine Theorie haben, in der es nur ein fundamentales Feld gibt, aus dem dann alle anderen Dinge abgeleitet werden können. Und das liegt natürlich ganz vermessen, aber nun muss man sagen, das ist eigentlich nichts Neues. Damit fing überhaupt die Physik an, und zwar um die Zeit um 600 vor Christus. Damit fing die Philosophie an, denn die ersten Philosophen, wie Thales zum Beispiel, so stellt man sich ihn vor, nicht? Keiner weiß natürlich genau, wie er jetzt ausgesehen hat. Nicht? Thales hat schon und seine Kollegen, die nach ihm kamen, die haben diese Frage schon gestellt. Die Frage nach dem einen, was ist das Urprinzip? Und das wollen wir jetzt mal weiter verfolgen und wir werden sehen, dass diese Fragen gestellt haben, die über die ganze Zeit, über die 2600 Jahre aktuell waren und auch heute noch aktuell sind und die Wissenschaft eigentlich, die zu den Grundelementen, zu den Grundüberzeugungen gehört, wie Wissenschaft betrieben werden muss. Darf ich mal, jetzt muss ich da hingehen. Schauen wir uns erstmal an, was sind die Vorsokratiker? Sie werden unschwer sich klar machen, dass das die Philosophen sind, die vor Sokrates gelebt haben. Und diese heißen also auch schon bei den späteren Philosophen, hießen die dann Physiker. Physik, weil Physis ist, heißt Natur auf Griechisch, nicht? So, und hier sehen Sie also chronologisch aufgeführt hier diese verschiedenen Vorsokratiker mit den einzelnen Lebensdaten. Und wir sehen, hier gibt es einmal eine ionische Schule, das heißt, das waren in Milet, Thales, Anaximander, Anaximenes. Dann gibt es Pythagoras und seine Schule, das sind die Pythagoreer, so werden wir nachher noch drauf kommen. Xenophanes, ein ganz wichtiger, der Dunkle sozusagen, trotzdem hat er jetzt ganz, ganz Besonderes erzählt, was uns sehr wichtig erscheint. Heraklit, den kennen Sie von dem Spruch, alles fließt. Parmenides, auch ein ganz dunkler. Dunkler heißt, also wir haben einige Fragmente von ihnen und die kann man völlig verschieden interpretieren. Anaxagoras und so weiter. Also das nennt man die eleatische Schule hier so ungefähr und das sind die Atomisten. Nicht? Da sehen Sie vor allen Dingen auch Demokrit und Zenon von Elea, den vielleicht einige von Ihnen kennen, von seinen Paradoxien. Danach ist also dann Sokrates, Sie sehen, die sind schon fast Zeitgenossen, nicht? Platon, Aristoteles, die großen Philosophen, die Sie vielleicht kennen, alle von denen Sie auch viel gehört haben und schließlich die Platonische Akademie, die habe ich hier noch aufgenommen. So, das ist also die Zeit von minus 600 oder um 600 vor Christus bis etwa 200 oder 100 vor Christus. Das sind also hier diese Vorsokratiker und auf die gehen wir jetzt im Einzelnen ein. Erstmal wollen wir uns anschauen, wo die gern gewirkt haben. Das ist nämlich ganz interessant. Schauen Sie, hier ist ein sehr schönes Bild. Fangen wir mal an Milet. Ja, Milet liegt hier also, das ist an der Ostküste, an der Westküste von der Türkei. Da waren Thales, Anaximander und Anaximenes. Das war, der Landstrich hieß auch Ionien, deshalb hieß das die Ionische Schule oder heißt das die Ionische Schule. Dann haben wir hier in Elea, da wirkten Xenophanes, Parmenides und Zenon. Dann Pythagoras hier unten im Süditalien, schließlich Empedokles hier in Sizilien und Archimedes. Und dann nach einer gewissen Zeit mit Anaxagoras, dann wanderte die Philosophie in Richtung Athen. Da waren dann Platon, Sokrates und so weiter. Ja, und später, ganz wichtig, noch Alexandria, ein großes Zentrum der Mathematik, da lebten Euklid und Eratosthenes und so weiter. Und vor allen Dingen dann auch Ptolemäus. Ja, wenn Sie sich das genauer angucken, was stellt man da fest? Die meisten Philosophen lebten zunächst nicht im Mutterland hier von Griechenland, sondern in überseeischen Siedlungen. Ja, das waren Hafenstädte und da wurde Handel getrieben. Und Dieses ganze Raum war ein großes Kulturzentrum und ein Wirtschaftszentrum. Und es wurde sehr viel mit dem Schiff gereist natürlich. Und auch Thales und Pythagoras waren zunächst Händler. Das heißt, sie sind sehr weit herumgekommen hier in dieser Gegend und haben vor allen Dingen das Wissen aus Babylonien und aus Ägypten mit nach Griechenland gebracht. Und vor allen Dingen, und das haben sie hier dann weitergetragen in ihre Schulen. Ja, das sollte man hier etwas weiter hinstellen, so werden wir mal weitersehen. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu den einzelnen Aussagen, die sie gemacht haben. Themen und Methoden. Themen und Methoden, ja. Also die Frage, was diese sich stellten, was ist das eine, der Grund von allem Vielen im Kosmos, der Grundstoff? Was ist das Urprinzip quasi, war das große Problem. Nicht? Und das ist natürlich eine Frage, die man verschieden angehen kann. Und hier war es nun so ein ganz großer, man würde sagen, Paradigmenwechsel. Vor dieser Zeit oder noch in dieser Zeit natürlich, gehörte zur Kultur die ganzen Mythen von Hesiod und die eben von Homer und so weiter. Das heißt, man hatte einen Götterhimmel und man erklärte alles, was in der Welt passiert, eigentlich immer mit dem Wirken der Götter. Und die Götter waren also auch verantwortlich für die Schicksale und so fort. Und hier geht es jetzt auf einmal eine ganz neue Art zu fragen und vor allen Dingen zu begründen. Es wurde auf einmal begründet. Es wurde nicht hingenommen, etwas, was man gelesen hatte, sondern es wurde begründet und zwar auf der Basis von Beobachtungen in der Natur. Also innerweltlich sozusagen, würde man sagen. Heutzutage wurde jetzt also versucht, etwas zu denken und zu begründen. Und sie kamen dann natürlich zu verschiedenen Aussagen, zum Beispiel Thales kam zu dem Aussage, alles ist Wasser. Die Beobachtung zum Beispiel, die er gemacht hat, dass alles feucht ist, dass das Wasser quasi überall ist. Es gab also sowieso auch schon in den Mythen einen großen Okeanos, der alles umfloss. Nicht? Und man konnte sehen, dass also aus dem Wasser auch Land geboren werden konnte und so weiter. Also sah also überall Wasser und sagte, dann ist letzten Endes das Urprinzip und der Grundstoff ist Wasser. Und seine Schüler, die haben natürlich diese Frage wieder aufgenommen, diese Art zu fragen wieder aufgenommen. Und Anaximander, für war das dann nur nicht mehr so etwas ganz Konkretes, sondern für ihn war es das Unendliche, das Hyperon. Nicht? Und bei Anaximenes war es dann wieder Luft und bei Pythagoras war es dann Zahl und bei Heraklit war es das Feuer und so weiter. Also der wesentliche Punkt ist also jetzt, dass sie also eine ganz neue Art erstmal eine zu fragen hatten, aber vor allen Dingen, dass sie irgendwie jetzt also die Begründungen auf der Basis von Beobachtung machen, also Physik betrieben, Naturforscher wurden. Und eigentlich nicht, wie man so sagen würde, wenn sie die Mythen ernst nehmen und daraus sozusagen was ableiten wollten, dann würde man sie ja als Theologen bezeichnen müssen. So, die zweite Schule dann, die sich da etablierte, das waren die Pythagoreer. Und da war es so, dass sie, der fragte, oder ja, wie müssen Begründungen denn aussehen, damit sie für alle überzeugend sind. Und er war also sehr beeinflusst von seinen Kenntnissen, die er in Ägypten gefunden hatte, in der Mathematik. Und er kam zu der Idee, dass alles Zahl ist. Und zwar hatten sie beobachtet, es gab damals schon ein Musikinstrument, das sogenannte Tetrachord. Und sie stellten fest, wenn sie die Saitenlänge des Tetrachordes, also es waren vier Saiten, ja, wenn die in einer Seitenlänge in einem bestimmten Verhältnis bestanden, wie vier Drittel, drei Halbe oder zwei, dass die dann also etwas sehr harmonischen Klang hörten. Nicht? Und daraus entnahmen sie, dass also die Harmonie der Welt quasi etwas mit Zahlenverhältnissen zu tun hat und dass auf diese Weise quasi die, wie heißt es da unten so schön, die konstitutiven Prinzipien des Mathematischen gleich sind den konstitutiven Prinzipien der seienden Dinge. Ja, das also dich widerspiegelt die Naturregelmäßigkeiten eher in der Natur, dass die eigentlich von mathematischer Art sind. Und hier klingt also schon an, dass es möglich ist, mit der Mathematik Gesetze in der Natur zu beschreiben. Und sie versuchten das also jetzt, indem sie alle geometrischen Körper auch entwickelten, regelmäßige Vielecke, regelmäßige Körper mit Flächen, die wieder von diesen Figuren sozusagen begrenzt sind, nicht? Und sahen darin also auch schon, durch die Schönheit dieser Figuren, sahen sie also auch schon wieder diese Beziehung zwischen Natur und Mathematik bestätigt. Und sie kamen auf die Idee, dass sie eigentlich alles beschreiben mussten durch ein gemeinsames Maß. Alles, was es in der Natur gibt, müsste also eigentlich das Vielfache von irgendeiner Zahl sein. Ja, es musste alles ein gemeinsames Maß haben und alle Zahlen, die man kennen würde, die müssten ein Verhältnis von ganzen Zahlen sein. Also wir würden heute sagen, rationale Zahlen. Nun, dass diese Theorie und diese Vorstellung gelangt bald in eine Krise, sie entdeckten Wurzellos 2. Wurzellos 2 ist also aber nicht mehr rational, das konnten sie sogar beweisen. Und insofern ging also ihre Theorie, ihre Ansicht, dass die Welt so ist, wie sie das sich vorgestellt hatten, ging also erstmal in die Brüche, aber das wollen wir jetzt nicht hier weiter verfolgen. Wichtig ist, dass sie also die Mathematik quasi als Baustein nahmen für die Erklärung der Welt. Ja, setz dich mal hier. Sie sehen, ich bin im Modus des Begleitenden.
Der ist es.
Ja, des begleitenden Vortrags. So, hier kommen wir jetzt auf die beiden anderen, Xenophanes und Parmenides. Und die stellten nun nicht mehr die Frage, was ist denn nun das eine? Und was ist das Urprinzip oder der Grundstoff der Welt, sondern die wurden quasi schon Erkenntnistheoretiker. Sie fragten, auf welchem Weg kann man eine Erkenntnis erlangen und kann man überhaupt sicheres Wissen erlangen. Und da gibt es nun zwei, die Eleaten, Xenophanes und Parmenides, die also da in Süditalien in dem Gebiet Elea lebten, nicht? Und die hatten eine grundverschiedene Antwort geliefert. Ich habe hier die wesentlichen Zitate aufgeschrieben und die werden ganz bedeutsam werden für die Entwicklung der gesamten Wissenschaft, vor allen Dingen der Physik. Da sieht man es besonders deutlich. Im Laufe der Zeit suchen und finden Sie Besseres hinzu. Das ist die erste wichtige Aussage. Das heißt, ich weiß von vornherein nicht immer alles gleich. Ich kann nicht sagen, quasi alles ist Wasser oder alles ist das und das. Ja, ich kann irgendwo anfangen und dann muss ich weitermachen. Im Laufe der Zeit finden die Menschen Besseres hinzu. Und dann noch vor allen Dingen, bei allen Dingen gibt es nur Annahme. Also, ich kann letzten Endes sicheres Wissen überhaupt nicht erlangen, ich muss immer etwas annehmen. Damals schon wurde das gesagt. Und Parmenides hatte aber eine ganz andere Ansicht. Er wusste, es gibt zwei Wege zur Erkenntnis und zur wahren Erkenntnis. Es gibt den Weg, in dem man durch Führung von einer, und bei ihm, er erzählt eine Geschichte über eine Göttin Dike, die ihm also, Protagonisten in der Geschichte erzählt, mitnimmt auf eine Reise und ihm erzählt, was letzten Endes das eine ist. Nicht? Und er erlangt so zur absoluten Gewissheit über das eine. Das heißt, das ist der Topos Offenbarung. Ob das nun eine solche Offenbarung durch ein übergeordnetes Wesen ist oder ob es Intuition ist oder irgendetwas oder eine ganz bestimmte Beziehung zum Sein, nicht? Das ist da jetzt egal. Auf jeden Fall, es wird einem gesagt, es wird einem mitgeteilt, diese ganz wahre, dieses eine. Und Sie sehen, wir sind also jetzt durch diese beiden erfahren wir eine oder spüren wir jetzt eine totale Alternative, wie man also zu den Erkenntnissen kommt. Und hier spaltet sich also quasi das auf in Richtung Wissenschaft auf der einen Seite, die gekennzeichnet ist durch die Frage oder durch den Verlauf und dass man in der Zeit suchen muss und immer vielleicht das Besseres finden kann, und in die Religionen, wo es also um Offenbarung geht, oder es kann nicht nur Religion sein, es können aber auch weltliche, philosophische Gebäude sein, die davon ausgehen, dass sie die wahre Erkenntnis haben und, ja, und auf diese Weise auch sie verkünden müssen. Nun, es gibt da noch vieles zu sagen zu den anderen Vorsokratikern. Vor allen Dingen wäre es interessant, über Zenon von Elea zu reden und Anaxagoras. Zenon hat also die Ideen von Parmenides immer versucht zu verteidigen, der vor allen Dingen auch sagte, das eine ruht in absoluter Ruhe, und kam dann immer zu Paradoxien, wenn man diese parmenischen Theorien oder Hypothesen ablehnte. Anaxagoras hat sich insbesondere mit der Unendlichkeit beschäftigt, also schon mit Themen, die also auch später eine große Rolle spielten in der Mathematik. Bei Zenon war es dann vor allen Dingen die Bewegung. Und die Bewegung war also das Thema der Vorsokratiker und sollte auch später die Bewegung schon bei der neumodernen Physik zu Anfang sein. So, eins weiter. So, damit sind wir bei den Vorsokratikern. Ich will nicht mehr jetzt darüber erzählen. Darf ich nochmal zurückschalten? Nur zweimal. Also behalten wir Folgendes. Ganz wichtig, die Begründung auf der Basis von Beobachtungen in der Natur, in dieser Welt, sind jetzt wichtig geworden. Und dann vor allen Dingen die Mathematik, das sind also die Leitlinien, die wir jetzt sehen, die Mathematik für die Naturbetrachtung und schließlich schließlich von Xenophanes: im Laufe der Zeit finden Sie Besseres hinzu. Das sind also die großen Leitideen. Wir werden jetzt sehen in der Folge, in der Geschichte, dass genau diese ganz wirkmächtig waren bis heute und bis heute noch wichtig sind. So, jetzt können wir weiter. Sokrates hat die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt, so hat Cicero das mal beschrieben. Er hat gesagt, ja, die Physik, die taucht für uns nicht, und hat ein ganz neues Gebiet in die Philosophie eingeführt, die Ethik. Und Sie kennen vielleicht die ganzen oder einige Diskussionen von Platon, die hat Platon aufgeschrieben, wo er immer einen Dialog beschreibt zwischen zwei Philosophen, die versuchen, einen Begriff wie Gerechtigkeit oder Tugend oder sowas zu diskutieren und zu erklären und zu bestimmen. Das war also immer eine Begriffsanalyse, die die machten, nicht? Und auf diese Weise ist erstmal die literarische Form dieser Begründungen, die ja jetzt, man kannte ja jetzt, dass man begründen musste, ja, diese Dialogform ist dann aufgetreten, wobei es nicht Platon nicht der Erste war, der diese aufgeführt hat, sondern Zenon soll die sozusagen entwickelt haben, aber er hat sie zu großem Glanz gebracht und ist auf die Weise sozusagen der Protagonist für diese Form. Begriffsbeziehungen hat er also gepflegt, die Technik der Begriffsbeziehung aufzuhellen, nicht? Und zum Beispiel, was ist der Oberbegriff von diesem, was ist der Unterbegriff von diesem Begriff und so weiter. Und auf diese Weise kam man auch dann dazu, dass man Logos, heißt eigentlich Rede, dass man auch den Begriff Logos erweiterte in Richtung Vernunft, ja, vernünftig argumentieren und so weiter. Und die Leute später sagten dann auch, mit den Vorsokratikern ist der Logos in die Welt gekommen. Also die Welt vor den Vorsokratikern war eine mythische Welt, in der man sich also Geschichten ausgedacht hat, ja, über das, was die Welt im Innersten zusammenhält sozusagen. Und mit den Vorsokratikern kam der Logos sozusagen in diese Welt, in die Kultur hinein. Und der Logos heißt, ich muss begründen können und ich muss also sehen, wie gut Begründungen aussehen können. Und Sie sehen natürlich, das ist quasi das, was man in der Wissenschaft eigentlich immer tun sollte. Und Dann kam natürlich auch die Dialektik auf, der Begriff der Dialektik, nicht, dass man also eine Unterredungskunst entwickelt, wie man also besonders gut begründet und wie man also Begründungen abschätzen kann, ob sie stichhaltig sind oder nicht, nicht. Das wurde also alles dort entwickelt, nicht. Und schließlich können Sie sich vorstellen, dass auf diese Weise man auch diese Begründungstechnik und Unterredungstechnik im Bereich des öffentlichen Wirkens quasi auf, ausübt, nicht. Und so kann man sich gut vorstellen, dass auf diese Weise also auch in der Gesellschaft und vor allen Dingen auch vor Gericht, es wurden dort ja auch viele Rechtsstreitigkeiten abgehandelt, nicht, dass man dort also auch versuchte, die Begründungskunst, ja, die Rhetorik auch zu pflegen und zu verbessern. Und deshalb ist also nicht, ist auch durchaus plausibel, dass dort die Demokratie in dieser Form entstanden ist, wenn es auch nur für einige wenige dort üblich war, dass man sich daran beteiligen konnte. Ja, jetzt kommen wir aber zu einem ganz wichtigen Punkt. Und der Schüler von Platon war dann Aristoteles. Und das war ein, während Platon mehr ein Geschichtenerzähler war und ein, und sich mit Begriffsbeziehungen auskannte und daran anknüpfte, war Aristoteles ein großer Systematiker. Und er hat einige Werke geschrieben, die man später zusammenfasste unter dem Stichwort Organon, das heißt Werkzeug. Wir denken bei Werkzeug ja natürlich zunächst mal einmal an Hammer und Kneifzange oder sowas ähnliches, nicht, aber man kann ja auch ein geistiges Werk zeugen. Und hier geht es also, deshalb kann man das auch nennen, Denkwerkzeuge. Wir sind also jetzt im zweiten Kapitel quasi dieses Buches Denkwerkzeuge. Und er hat jetzt die Struktur von solchen Begründungen mal genauer untersucht. Und hier kommen jetzt ganz wichtige Zitate aus seinem Topic und so weiter, aus einigen Werken, die im Organon zusammengefasst sind. Und zwar der Schluss, es geht um einen Schluss. Ein Schluss ist jetzt eine Schlussfolgerung. Ein Schluss ist eine Rede, bei welcher einiges vorausgesetzt wird, also es gibt Voraussetzungen, und dann etwas Verschiedenes mit Notwendigkeit vermittels jeder Vor- oder Sender ergibt. Also das ist erstmal klar, das ist erstmal ein Schluss. Nicht? So, und jetzt unterscheidet er ganz wesentlich zwei verschiedene Typen von Schlüssen. Ein Beweis, das ist der logische Schluss, und den nennt er Beweis. Also ja, ein Beweis liefert der Schluss dann, und beziehungsweise logisch ist ein Schluss dann, wenn er aus wahren und allgemeinen obersten Sätzen abgeleitet wird. Also das ist jetzt ganz wichtig und das wird uns jetzt lange Zeit beschäftigen. Ja, wahre und allgemeine oberste Sätze oder allgemeine oberste Sätze und abgeleitet aus den Vordersätzen. Das wird gleich der Knackpunkt sein, auf den wir zusteuern, und da werden Sie sehen, das ist quasi das Herz einer Wissenschaft. Dialektisch ist dagegen derjenige Schluss, welcher sich aus glaubwürdigen Sätzen ableitet. Glaubwürdig sind Sätze, wenn sie von allen oder von den meisten oder von den weisen Männern anerkannt werden. Ja, weise Männer lassen wir mal so stehen, nicht? Ich habe den Satz nicht gegendert. Das ist ja ein Zitat, das muss man nicht. Ja. So, eins weiter. Ja, jetzt sehen wir also folgendes Bild vor Augen. Hier nochmal die Alternative, die Suche nach dem einen hat bewirkt, dass man erkannt hat, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Wege gibt. Ja, Offenbarung oder etwas Ähnliches, Intuition oder einfach Wissen um um die Wahrheit. Ja, und der Weg der Wissenschaft, wo man im Laufe der Zeit Besseres hinzufügen kann und finden kann. Und die Wissenschaften können wir jetzt wieder unterscheiden in strenge Wissenschaften, so, ja, wo also ein logischer Schluss möglich ist, weil ich wahre Vordersätze kenne. Ja? Und in dialektische Wissenschaften, wo nur ein dialektischer Schluss möglich ist, weil ich gar keine wahren Vordersätze wissen kann. Ich kann sie setzen, ich kann sagen, den bezeichne ich als wahr, aber ich habe sie nicht unbedingt, es ist vielleicht nicht intersubjektiv verhandelbar. So, dieses müssen wir uns jetzt vor Augen behalten. Und jetzt hast du zurück. Denn du musst du, noch eins weiter. Noch eins weiter. Da. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was Aristoteles da noch gemacht hat und sich ausgeheckt hat. Und das ist etwas ganz Wesentliches gewesen, was über Jahrtausende gewirkt hat, die aristotelische Logik. Jetzt hat er hat ja bisher nur gesagt, was so ein Schluss, wie die Struktur eines Schlusses aussieht. Ja, und hat sie grob charakterisiert. Jetzt hat er Beispiele gegeben, hat er wirklich ein paar Schlüsse vorgeführt, nicht? Und die hat er sozusagen alle und eine ganze Liste von Schlüssen herauspräpariert, von denen man sagen kann, dass sie doch wohl logisch sind. Zum Beispiel: Alle Menschen sind sterblich, alle Griechen sind Menschen, also alle Griechen sind sterblich. Ja, werde ich sofort zustimmen. Das untere ist, kein Rechteck ist ein Kreis, alle Quadrate sind Rechtecke, also kein Quadrat ist ein Kreis. Nun kann man diese ganzen Syllogismen, es gibt noch viel mehr Syllogismen, nicht? Da gibt es auch der Begriff einige Rechtecke wird dann auch gesagt, ja, als Quantität wird also auch da angenommen, nicht? Und nicht nur alle und kein, sondern auch einige. Und dann kann man diese alle durch naive Mengenlehre, kann man die alle sozusagen beweisen. Und naive Mengenlehre ist Mathematik, also Sie können sie also durch Mathematik beweisen, diese vier, dass diese Syllogismen richtig sind. Wie hat Aristoteles die gefunden? Er hat sich alle Möglichkeiten, Kombinatorik, er hat sich alle Möglichkeiten aufgezählt und aufgeschrieben und hat dann die rausgeworfen, von denen er intuitiv gesagt hat, die sind falsch. Ja, das ist also noch nicht die wissenschaftliche Methode, die wir uns vorstellen. Aber auf jeden Fall hat er einen Satz von ganz vielen Schlüssen produziert, ja, von denen man weiß, dass dieses gute Schlüsse sind, erstens, und zweitens, dass man natürlich auch davon von wahren Sätzen ausgeht. Und die wahren Sätze sind ja nun durch die Begriffsanalyse gedeckt und als richtig erkannt worden. Das heißt, sie sind eigentlich von uns gemacht, nicht? Und insofern nennt man diese Logik, die aristotelische Logik, Begriffslogik. Nicht, weil es hier um Begriffe geht, die man miteinander verknüpft und mit denen man also argumentiert. Jetzt noch eins weiter. Es gab noch eine andere Logik, die Logik der Stoa. Stoa war eine andere Philosophenschule, die etwas später kam, nicht? Und die also auf die Megariker eigentlich also, sich stützte oder die dort daraus entstand, und das war auch eine Gruppe von Philosophen. Sie sehen, die haben etwas später gelebt, also 276 vor Christus bis 2004 war der berühmteste Vertreter davon, das war damals also auch Philosophen, und es war damals, hatten sie auch die typisches Portfolio von Themen, Kosmologie wie die Vorsokratiker, Ethik wie Sokrates und Logik wie Aristoteles. Das war damals die Philosophie. So, die haben aber eine andere Logik entwickelt. Die waren nicht so nah bei Platon und Sokrates, die also mit dem Dialog sich um Begriffe kümmerte, im Rahmen von Dialogen, und, ja, sondern die hatten also gleich schon sozusagen die Idee, wir müssen sehen, dass wir mit irgendwelchen Aussagen zusammenkommen, die wahr sind oder nicht wahr sind, nicht? Und die haben eine sogenannte Aussagenlogik entwickelt, die also auch später, auch die moderne Logik wurde früher eine Aussagenlogik, nicht? Und da geht man also nicht von Begriffen aus, sondern von Aussagen A, B oder sowas Ähnliches, die entweder wahr oder falsch sind. Also Sie sehen, auch hier ist natürlich der Begriff wahr oder falsch immer vorhanden, nicht? Und mit dem man argumentiert. Sie haben dann solche Begriffe auch verknüpft miteinander, und zum Beispiel A und B, A oder B, also zum Beispiel A ist, es regnet, und B ist, die Straße wird nass, nicht? Dann heißt es, A und B heißt, es regnet und die Straße wird nass, ja. Und vor allen Dingen ist die Verknüpfung, die ist eine Implikation, wenn A, dann B, also wenn es regnet, dann ist die Straße nass, ne? Zum Beispiel. Ja, und das ist auch eine Verknüpfung, und die wird uns jetzt im Folgenden noch sehr stark beschäftigen. Und Die Implikation haben Sie dann so definiert, die eine Implikation sei wahr, deren Nachsatz im Vordersatz dem Sinne nach enthalten sei. Und jetzt ist ganz wesentlich, dass das hier also eine Aussage ist, die semantisch ist, das heißt, die von der Bedeutung ausgeht. Denn es steht ja im Sinne nach enthalten sei. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 2 mal 2 ist 4 und Freiburg liegt im Süden Deutschlands, das sind die beiden Sätze, die sind beide wahr. Und ich sage, wenn 2, ja, dann ist das zwar wahr. Ich kann auch sagen, wenn 2 mal 2 4 ist, dann liegt Freiburg im Süden Deutschlands. Ja, das ist zwar dann zwar eine Verknüpfung von zwei wahren Sätzen, aber das ist nach den Stoikern ist das keine akzeptable Implikation. Denn sie ist sinngemäß ja ein völliger Unsinn, nicht? Das hat ja, macht ja keinen Sinn. Das ist ja keine Begründung, würde niemand akzeptieren. Ja? Und Sie könnten also auf diese Weise eine ganz berühmte Schlussregel, nämlich den Modus Ponens, könnten Sie gar nicht anwenden, denn die Schlussregel heißt, wenn A wahr ist und wenn aus A B folgt, dann ist also B auch wahr, nicht? Das wählen Sie auch sofort ein, dass die richtig ist, nicht? Die wäre aber dann gar nicht anwendbar, weil ja dann A impliziert B, also die Implikation, die wäre dann ja sinnlos und dann wäre die ganze Sache sinnlos und dann würden Sie also auch nicht damit nichts anfangen können, nicht? Also die hatten und diese Probleme der Implikation, die also auch sinnlos sein kann, auch wenn sie irgendwie zunächst eine normale Verknüpfung ist, die hat sich durch die ganzes Mittelalter getragen und konnte auf diese Weise hatte sich keine weitere Aussagenlogik entwickeln können. Erst in der modernen Logik um Ende des 19. Jahrhunderts hat man also dieses Problem gelöst, indem man erkannt hat, dass man eine ganz neue Sprache einführen muss für die Logik, so wie es eigentlich die Mathematik ist. Und jetzt kommt das Thema formale Sprache. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und hat jetzt auch wieder was mit der Mathematik zu tun. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Geduld nicht verlieren, denn es ist jetzt wird es etwas schwierig für alle die, die Mathematik fürchten. Ja. Also wir kennen alle die natürlichen Sprachen, Deutsch, Englisch, Esperanto meinetwegen auch und so weiter. Und wir kennen formale Sprachen, die kennen Sie alle, das ist die Mathematik. Deshalb gibt es da Formeln und so weiter, nicht? Und deshalb finden manche Leute die auch ein bisschen unübersichtlich, um es vorsichtig zu sagen. Und wir werden sehen, dass in den formalen Sprachen wir eben auch strenge Wissenschaft beschreiben können, also mit Hilfe formaler Sprachen. Nicht? So, was macht man mit einer formalen Sprache? Die wird aufgebaut, konstruiert, ja, mit einem Vorrat von Zeichen und Symbolen. Diesen Vorrat nennt man Alphabet. Und zum Beispiel in der Mathematik sind das so Buchstaben als Stellvertreter für irgendwelche anderen für Zahlen und eben meinetwegen auch die Zahlen 0, 1 und so weiter, plus, minus und so weiter, das kennen Sie alles. Und dann macht man aus diesen Symbolen, ja, aus den Buchstaben quasi, macht man Wörter, zum Beispiel x minus 2 oder man macht sogar ganze Sätze, x minus 2 gleich 0. Nicht? Das eine heißt, das Wort heißt dann Term und die Sätze heißen dann Gleichung. Und diese Konstruktion von Ausdrücken oder Wörtern und Sätzen geht nach genau vorgeschriebenen Regeln, das ist der wichtige Punkt. Genau vorgeschriebenen Regeln. Und es gibt dort wohlformulierte Aussagen und nicht wohlformulierte Aussagen. Eine zum Beispiel ist die Regeln für Bildung von Zeichen, ja, die ist zum Beispiel da hinten ist durchgestrichen x plus minus minus oder gleich 9. Das ist keine wohlformulierte Aussage, nicht? Weil, ja, das genügt nicht den Regeln. Die Regeln habe ich hier natürlich nicht hingeschrieben, sie sehen etwas kompliziert aus, aber die kennen Sie, nicht? Und man unterscheidet also jetzt zwischen diesen Regeln für die Formulierung von Sätzen und von Wörtern und Sätzen, ja, das nennt man Syntax sozusagen, das ist die Grammatik dieser formalen Sprache, und der Bedeutung der Zeichen, das ist die Semantik. Nicht? Die Zeichen können zum Beispiel bedeuten natürliche Zahl oder irgendwas anderes oder ein geometrischer Körper oder sowas ähnliches, nicht gerade mit diesen Verbindungen, aber ja, grundsätzlich. Man hat also hier eine ganz scharfe Trennung zwischen Syntax und sind zwischen Syntax und Semantik. Und das ist ganz wesentlich. Das war ein, wirklich ein, ich hätte beinahe gesagt, ein Quantensprung, das darf ich gar nicht sagen als Physiker, nicht? Es war also ein ganz wesentlicher Sprung, dass man das erkannt hat, dass man also, wenn man also eine formale Sprache und eine grundsätzliche Sprache haben will, in der man ganz exakt argumentieren kann, dass man genau dort diesen Unterschied machen muss zwischen Syntax und Semantik. Und damit konnte man dann auch ganz einfach die Implikation besser definieren und ganz klar definieren, nämlich durch ihre Wahrheitswerte, ja, hier rechts in der Spalte, in Abhängigkeit von den Wahrheitswerten von A und B. Und Sie sehen, wenn A und B wahr sind, nicht? Und dann ist auch die Implikation wahr, unabhängig davon, ob sie unsinnig ist oder sinnig ist. Sie muss also als wahr bezeichnet werden. Wenn 2 und 2 4 ist, dann liegt Freiburg im Süden Deutschlands, ist eine wahre Implikation. So, auch kann sie, ja. Und in der Wahr, also oft hier geht es nur um Wahrheitswerte. Und wenn wir jetzt noch einmal weiterschauen, liebe Frau, ja, dann können wir also jetzt zum Beispiel den Modus Ponens nochmal formulieren. Wenn A wahr ist und A impliziert B wahr ist, so folgt B, nicht? Und dann kann man aber auch jetzt in längeren Zeichenketten von der Logik, kann man also jetzt auch A, wo A auftaucht, plus und A, Fall B auftaucht, kann man durch B ersetzen. Das heißt, man kann also Zeichenketten umordnen und verändern, ja, und bleibt im Wahren. Nicht? Das ist genau das Gleiche, wie wenn Sie in der Mathematik Umformungen machen, also Algebra machen. Sie sind also auf diese Weise fähig, logische Aussagen quasi zu verrechnen. Sie können jetzt rechnen mit logischen Aussagen. Nicht? Und die Frage ist jetzt immer nur, wo findet man solche logischen Schlussfolgerungen? Das sage ich jetzt nur nebenbei, das geht wieder jetzt zu weit führen. Die kann man also alle schön ableiten aus Tautologien und also aus Aussagen, die immer wahr sind. Und auf diese Weise kann man also eine ganz formale Sprache für die Logik finden. Und stellt dann fest, dass die ganze Mathematik quasi, man hat jetzt die Grundlage der mathematischen Umformungsregeln verstanden. Sie können sich alle herleiten, auch aus logischen Regeln. Und Sie haben jetzt als einzelne, sagen wir mal, als Mutter aller Schlussregeln, haben Sie die Schlussregel, wie Sie aus Tautologien solche Schlussregeln machen. Ja, also die Überlegung, wie Sie aus Tautologien solche Schlussregeln machen. Also das ist ein ziemlich tiefliegendes Gebiet. Sie wollen nur wissen hier und behalten, dass es also die formale Sprache ganz wichtig war, nicht, um sicher zu argumentieren, aus wahren Aussagen wieder Wahre zu bekommen. Das ist der wesentliche Punkt. In der Mathematik kannte man das schon, aber das war ein reiner Erfahrungssatz. Und hier versteht man es auf jeden Fall, nicht? Und das ist ja auch etwas, was Wissenschaft in Wissenschaft wichtig ist, dass man nicht nur etwas tun kann und glaubt, dass es richtig ist, sondern man auch versteht, warum es richtig ist. Nicht? Und diese moderne Logik ist also sehr viel später hier entstanden, nicht? Als man schon lange mit der Mathematik arbeitete und wusste, dass man dort also aus wahren Aussagen wieder wahre Aussagen bekommen kann. Ein zweiter. So, jetzt kommt der wesentliche Punkt. Jetzt kommt die wesentliche Einsicht. Wenn Sie also jetzt so eine strenge Wissenschaft haben, oder besser ausgesagt, wenn Sie jetzt solch eine formale Sprache haben, wie die Mathematik, dann können Sie also jetzt Wissenschaft betreiben und Sie können die Mathematik anwenden, das ist natürlich der wichtige Punkt. Dann können Sie Wissenschaft betreiben, indem Sie also von einer physikalischen Fragestellung, also aus der Semantik kommend, ja, jetzt diese Fragestellung formalisieren, daraus also eine formale Fragestellung machen, eine mathematische Fragestellung machen und dann in der Mathematik so lange rechnen, das heißt logische Umformung, mathematische Umformung machen, ja, und zwar in einer Form, die man natürlich kennen muss oder sich ausarbeiten muss. Und dann, wenn Sie ein Ergebnis haben, ja, in der formalen Sprache, in der Ebene der formalen Sprache, dann können Sie wieder hochsteigen und das interpretieren, physikalisch interpretieren. Jetzt sehen Sie, warum das also so gut geht. Ja, warum man also physikalische Aussagen am besten formalisiert, mathematisch aufbereitet und dann mit der Mathematik sozusagen, also jetzt diesen Gang der sicheren Wissen, einen sicheren Gang der Wissenschaften gehen kann. Ja, sicher in dem Sinne, dass ich aus wahren Aussagen wieder wahre Aussage ableiten kann. Und das ist der einzige Weg, den es gibt, um diesen logischen Schluss, den Aristoteles ja schon erkannt hat, dass es ihn geben muss, um den also herauszubekommen. Sonst bleiben sie immer im dialektischen Schluss hängen. So, als Wahrem folgt wieder Wahres. Und jetzt kommt natürlich die Frage, jetzt habe ich also so eine wunderbare Erkenntnis darüber, wie ich also mit wahren Aussagen umgehen kann, um weiterhin wahre Aussagen zu bekommen. Jetzt muss ich ja irgendwo anfangen. Ich muss ja irgendwo mal mit wahren Aussagen anfangen. Nicht, damit ich überhaupt in diese Sphäre des Wahren komme. Und da ich sollte vorher noch erzählen, dass dieses Wissen darum die Leute so fasziniert hat, dass sie wollten und glaubten zunächst mal, dass sie auch das alles andere, ja auch außerhalb der Mathematik und außerhalb der Physik, dieses große Rüstzeug, dieses Denkwerkzeug gebrauchen können. Und hier habe ich ihn zitiert von Gottfried Wilhelm Leibniz, für war kein leicht zu nehmender Philosoph. Er war ja nicht nur Philosoph, er war also Allgemeingelehrter, er wusste, er war ja auch Mathematiker und so weiter. Und lesen Sie mal, das ist ein ziemlich langes Zitat und ich sollte es vielleicht auch nicht vorlesen, das darf man ja nicht, aber trotzdem tue ich das, weil es eben so einleuchtend ist. Er sagt, wenn man Charaktere oder Zeichen finden könnte, die geeignet wären, alle unsere Gedanken ebenso rein und streng auszudrücken, wie die Arithmetik die Zahlen oder die analytische Geometrie die Linien ausdrückt, wenn man das finden könnte, dann könnte man offenbar bei allen Gegenständen, soweit sie dem vernünftigen Denken unterworfen sind, das tun, was man in der Arithmetik und der Geometrie tut. Er meinte die Mathematik, die bestand damals aus Arithmetik und Geometrie. Ja? Und wenn dann jemand an dem, was ich vorgebracht haben würde, zweifelte, würde ich ihm sagen, rechnen wir, mein Herr. Und Feder und Tinte nehmend, würden wir uns bald aus der Verlegenheit ziehen. Ja, das war eine große Vision. Und die hat sie verfolgt. Und sie haben viele verfolgt unter dem Begriff Mathesis Universalis. Und die größten Geister haben sich damit beschäftigt. Und schon vorher, das sollte ich hier erwähnen, ja, wo jetzt ja die Ethik quasi so groß im Mode ist, die Ethik für zum Beispiel für die künstliche Intelligenz und so weiter, ja, gab es Baruch Spinoza, auch ein Wohlbekannter, der wollte seine Ethik auch nach dem Muster More Geometrico kommen, ja, machen. Also, und zwar warum More Geometrico? Weil der Erste, der das so gemacht hat, das war allerdings in der Mathematik, der Euklid, der hatte schon um 300 vor Christus, hatte der schon ein Lehrbuch geschrieben, die Elemente, in dem er also alles, was damals bekannt war in der Mathematik, so geordnet hat. Ja, dass er also durch mathematische Beweise quasi, durch logische Schlüsse und mathematische Beweise dargestellt hat, die ganzen Aussagen. Und zwar aus wenigen, wenigen Aussagen. Da kommen wir gleich drauf. Ja, also und auch hinterher gab es noch viele Leute, die dieser Vision nachliefen. Immanuel Kant wollte auch eine strenge Wissenschaft, zumindest die Philosophie als strenge Wissenschaft erschaffen. Jakob Fries, das waren also Nachfolger. Und Heinrich Scholz ist zum Beispiel, den hätte ich noch kennen können, der hat in Münster das erste Institut für mathematische Logik erschaffen. Und sein Schüler Hermann Hermes war hier lange Zeit, war erst in Münster und dann hier in Freiburg Professor, den habe ich noch selbst kennengelernt. Also soweit reicht quasi diese Geschichte. Ja, und jetzt können Sie auch verstehen, warum das Ganze man auf einer Maschine machen kann, nicht? Wenn das eine formale Sprache ist, ja, und die Regeln alle ganz klar sind, dann kann man das ja quasi auch quasi einer Maschine übertragen. Man muss das nur richtig kodieren und letzten Endes die Regeln der Natur benutzen, um die Regeln der Mathematik nachzuempfinden. Und diese Regeln der Natur, die man dort benutzt, sind bei unseren heutigen Rechnern, das sind die Regeln der klassischen Physik, Elektrodynamik. Und wenn man jetzt heute merkt man, man könnte auch die Regeln der Quantenmechanik benutzen, um diese Regeln quasi des Denkens, ja, der Syntax, ja, die man dort, die Wege in der Syntax, die man dort gehen will, nicht, das könnte man ja auch tun, und deshalb möchte man jetzt einen Quantencomputer haben. Da wird also jetzt die Regeln der Mathematik werden also jetzt nicht mehr mit den Regeln der klassischen Physik realisiert, sondern mit den Regeln der Quantenphysik realisiert. Und das sieht so aus, als wenn das irgendwann mal gehen wird. Nicht? Sie sehen also jetzt, dass durch diese formale Sprache, die in der Mathematik schon länger da war, nur später erst richtig erkannt worden ist, nicht, man auf diese Weise also das Denken, die Denkwerkzeuge auch auf eine Maschine übertragen kann. Jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zur Physik. Und jetzt müssen wir uns klar machen, wie wichtig wahre Aussagen sind. Und da müssen wir uns klar machen, wo kommen die denn her, solche wahren Aussagen, wo können sie herkommen? Und da haben wir offensichtlich auch zwei ganz klare Alternativen. Entweder wir befragen die Natur. Wir entdecken dann Regeln der Natur. Ja, und auf diese Weise, also Naturgesetze, und die sind immer in der Form einer Implikation, wenn A, dann B. Ja, wenn ich einen Ball in die Luft werfe, dann fällt er zur Erde. Wenn ich einen Strom durch einen elektrischen Leiter schicke, nicht, dann entsteht ein Magnetfeld und so weiter. Das sind alles Implikationen, also wahre Implikationen kann ich also in der Natur entdecken. Nicht? Und das sind also experimentelle Ergebnisse letzten Endes. Also Experimentalphysiker sind die Lieferanten für wahre Aussagen. Nicht? Und dann kann ich die haben, und ich habe solche noch andere wahre Aussagen, die Fakten, die ich gleich setzen kann, dann kann ich natürlich wahre Aussagen sozusagen wieder in wahre überführen und mich immer im Wahren sozusagen fortbewegen. Und das ist dann eine strenge Wissenschaft, weil ich, wenn ich das alles nur richtig mache, die Regeln richtig beherrsche, ich also immer im Wahren bleibe. Auf der anderen Seite, wenn wir das nicht können, und das meiste im Leben leider Gottes ist so, ja, im menschlichen Leben ist leider so, nicht, da kann ich die Wahrheit nur setzen. Ich kann sagen, das ist wahr, und ich muss es nicht nur wahr setzen, ich kann es auch gültig setzen, zum Beispiel Gesetze. Ja, jetzt also Gesetze rechtswissenschaftlich, in der Rechtswissenschaft, das heißt ja ein positives Recht, das ist gesetztes Recht, nicht? Und Sie wissen, dass da auch dieses gesetzte Recht natürlich von der Zeit abhängt, die Gültigkeit, nicht? Das heißt also, können gar keine wahren Sätze sein, aber ich kann sie als gültig erklären, ja? Sie sind also durch uns werden die sozusagen wahr beziehungsweise gültig, nicht? Und dann haben wir natürlich einen ständigen Diskurs darüber, nicht? Und die Logik wird dann sowieso nur nach Gefühl gemacht. Ist doch logisch, oder sagt man dann, nicht? Aber das ist da meistens eigentlich gar nicht logisch, sondern das ist nur evident für viele Leute, weil es sozusagen dem Gefühl entspricht, nicht? Und dann kommen wir dazu, dass wir natürlich auch verschiedene Typen von Rationalitäten haben. Das heißt also Gemeinschaften, die manche die Implikationen für völlig normal halten, während andere sie sozusagen für absurd halten, nicht? Ja, das auf diese Weise, aber trotzdem muss man miteinander reden. Und da sollte man noch etwas dazu sagen. Wir sehen ja da beim dialektischen Schluss, wo es um Glaubwürdigkeit geht, da gibt es natürlich dann die Leute, die diese Glaubwürdigkeit sofort, die kann man natürlich, Entschuldigung, da sollte ich vorher sagen, die kann man natürlich auch erklären als, oder die deuten als Wahrscheinlichkeit, dass sie wahr sind. Ja, da kann man mit einer Wahrscheinlichkeit belegen. Und dann gibt es eben Leute, die alles Wahrscheinlichkeiten entweder nur 0 oder 1 setzen. Die Dogmatiker, ja, für die ist alles gleich sofort wahr. Und die Skeptiker, für die ist alles gleich nicht klar. Ja? Und auf diese Weise muss man also da sehen, dass man diese Glaubwürdigkeit wirklich, diesen Grad von Glaubwürdigkeit wirklich ernst nimmt und damit also auch dann also vernünftige Diskurse führt. Jetzt ein Stückchen weiter. So. Also, und jetzt kommt die Frage, wie mache ich das in der strengen Wissenschaft? Ich habe auf der einen Seite die Implikationen aus der Natur und auf der anderen Seite den logischen Schluss. Und wenn ich das zusammennehme, Experiment und Mathematik, habe ich die moderne Physik. Und der Erste, der dieses erkannt hat und damit gesagt hatte, ich habe eine neue Wissenschaft ergründet, war Galilei. Und zwar demonstriert an dem einfachen Beispiel eines freien Falles oder eines Falles in einer Rinne, ja, er hat eine Kugel rollen lassen, das ist da, damit hat er einen freien Fall simuliert, ja, und hat dann festgestellt, dass ich diesen freien Fall beschreiben kann mit einem mathematischen Rüstzeug, was damals für ihn eben eine Parabel war. Die Mathematik damals bestand im Wesentlichen aus Geometrie. Nicht? Die mussten ja ansetzen bei den Griechen. Da vorher zwischendurch gab es ja nichts Neues in der Mathematik. Ja, und er hat also auf diese Weise die moderne Physik gegründet. Also die Physik ist zweimal gegründet worden. Die griechische Physik mit Thales von Milet und die moderne Physik dann mit Galilei. Nicht? Und zwei Generationen später hat dann Isaac Newton nicht sofort eine Theorie der Bewegung gemacht, und die war schon von einer ganz besonderen Art, die war nämlich eine More Geometrico, so wie Spinoza seine Mathematik machen wollte, so konnte Newton seine Theorie der Bewegung machen und konnte auf diese Weise die Planetenbewegung berechnen. Und Sie kennen alle diese Geschichten, dass ein Kometen hat vorhersagen können und dass man nachher so begeistert war von dieser Theorie, dass Laplace dann gesagt hatte auf die Frage, wo ist dann der liebe Gott, und er dann gesagt hat, ja, den brauchen wir nicht mehr, wir können das jetzt innerweltlich erklären. Es gibt keine Engel mehr, die diese Planeten da sozusagen herumschieben und so weiter. So, jetzt eins weiter. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Gebiet der Physik und müssen uns erst einmal eine Landkarte anschauen, den Raum der Phänomene. Nicht? Und hier habe ich also jetzt die Phänomene geordnet, und das ist jetzt ganz interessant, einfach nach Größenordnung und immer in Zehnerpotenzen. Nicht? Also das 0 heißt 10 hoch 0, das ist ein Meter. Ja, das sind wir quasi, Mensch mit Händen fassbaren Gegenständen. 10 hoch minus 5 ist schon sehr klein. Ja, 10 hoch minus 15 ist ein Proton und die Atomkerne und so weiter. Atomkerne und die nächste Strahlung. Dann geht es nach oben. Ja, dann ist die Erde, der Mensch, die ist noch größer, da auch noch größer die Planetensysteme und die Galaxien, 10 hoch 20, habe ich mal gesagt, Milchstraße. Nehmen Sie die Zahlen nicht so ernst, es geht nur darum, dass man sieht, dass man einfach den Raum der Phänomene, die also quasi aus Objekten und Prozessen bestehen, nicht, dass man den so ordnen kann, und ich habe hier nur die Objekte hingeschrieben. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Charakterisierung. Und hier in Waagerechten habe ich die Komplexität hingeschrieben. Also Logarithmus, auch logarithmisch, nach der Anzahl der Teilchen quasi, die damit einhergehen. Nicht? Also ein Proton ist halt so ein Teilchen, nicht? Zumindest nicht, so kann man das sagen, zunächst mal. Ein Atomkern hat nicht schon ein bisschen mehr und so weiter. Der Mensch besteht aus ganz vielen Teilchen und so weiter, so geht es weiter. So. Natürlich ist das nicht alles vollständig, aber immerhin, man sieht so. Und Sie sehen, man hat auf jeden Fall jetzt in der gesamten Welt hat man also jetzt einen großen Raum von Phänomenen, und im Rahmen der Physik hat man nun diesen Raum erkundet, ja, was es alles gibt in der Welt. Und man ist dort in einer gewissen Weise schon relativ weit gekommen, sonst hätte ich nicht hier das Proton hingeschrieben, nicht, und so weiter. Oder Viren, nicht, oder Bakterien, das gab es ja gar nicht, das gibt es ja noch gar nicht so lange, dass man das weiß. Nicht? Und hier steht zweimal die Erde, das ist klar, die Erde ist einmal, kann ich einmal als Vielteilchenphysik betrachten, und ich kann also auch einfach mal als Punkt, ja, im Weltraum betrachten, nicht, wenn ich die Bewegung von der Erde nehmen will. Ja. So, jetzt... Wie hat man sich jetzt in diesem Raum bewegt im Laufe der Zeit, wenn du eins weiter machst? Ja, hier ist also jetzt die Chronologie der Entwicklung der Theorien der Physik. Nicht? Sie sehen, das geht bei 1610 los, Galilei. Und gibt es meinen, ah nee, den habe ich hier. Ja. Ja, schön, danke. So, hier stehen ja die berühmten Namen, die Sie fast alle kennen. Ja, Planck, Einstein, Heisenberg, Schrödinger und so weiter, Maxwell, Hertz und so fort. Die ersten Phänomene, die man verstanden hat, ist die Bewegung, die Gravitation und das Licht. Das war also Newton, nicht? Der hat sich damit beschäftigt. Das war also bis 1687 war das fertig, und dann gab es eine lange Zeit hier nichts, und man dachte, das wäre schon alles, was man in der Physik tun könnte, und das war aber eine Theorie, die von einer so großen, überwältigenden
Raffinesse war, dass alle Leute glaubten, alles muss man so nach dem Newton, nach dieser newtonschen Theorie machen. Deshalb gab es ja auch mal einen Newtonianismus als philosophische Richtung. Dann hat man sich mit den elektrischen Phänomenen beschäftigt. Ja, Coulomb, Volta, Oersted und so weiter. Man hat erst Elektrizität und Magnetismus und dann den Elektrodynamik geschaffen. Auch eine neue Theorie, die Maxwell erschaffen hat. Und Heinrich Hertz hat dann die elektromagnetischen Wellen entdeckt, dass es die gibt. So, dass diesen Bereich nennt man die klassische Physik. Und Sie stellen müssen, wir können uns sagen, es gibt einfach zwei große Wechselwirkungen, zwei große Kräfte hier, die gravitativen Kräfte und die elektrodynamischen Kräfte. Und alles, was Sie sehen in der Welt hier, in unserer Welt der makroskopischen oder der mesoskopischen Welt quasi, ja, oder kannst du nochmal zurückdrehen? Also wir würden hier sagen, hier ist die mikroskopische Welt, hier ist die mesoskopische Welt und hier ist die makroskopische Welt, nicht? Also je größer, wenn wir hier nach der Größenordnung reden, nicht? Und wir reden also oft von der Mikrowelt und von der Makrowelt, also der ganz großen Welt, der Welt der größten Dimension und der Welt der mittleren Dimension, also der mesoskopischen Welt. Nur damit wir diese weiterstehen. Hier kommen wir also jetzt in das Gebiet der Quantenphysik, also der mikroskopischen Welt, nicht? Und da gibt es noch die Relativitätstheorien. Die sind natürlich noch klassisch. Das ist jetzt nicht so ganz konsistent, ne? Aber die Quantenmechanik, die Quantenelektrodynamik und dann die Standardtheorie, die ja gerade durch das Higgs-Teilchen dort bestätigt worden ist. Und hier sehen Sie einige Dinge, die daraus alle entstanden sind, eine technische Dinge. Ich sollte also nochmal betonen, dass hier hat mir neulich jemand gesagt, er hätte gar nicht gewusst, dass es zwei Relativitätstheorien gibt. Natürlich gibt es zwei Relativitätstheorien, werden wir gleich etwas besser sehen. Und Sie sehen, das Ganze ist entstanden in der Zeit zwischen 1600 und 2000, also in 400 Jahren, und während die Vorsokratiker hier oben lebten, ja, zwischen -600 vor Christus bis 200 vor Christus. Nicht? Und zwischendurch ist diese sozusagen diese Entwicklung erstmal abgerissen und konnte erst hier in der Renaissance wieder aufgenommen werden. Wenn du nochmal etwas weiterkommst. So, jetzt kommt die Frage, ja, wie findet man oberste wahre Sätze? Ne, so hat Aristoteles das ausgesprochen. Nicht? Und da stellen wir uns vor, wir haben also jetzt hier einen Sack voll Aussagen physikalischer Art, die wahr sind, weil wir sie experimentell geprüft haben. Ja? Zum Beispiel Aussagen über Bewegungen. Ne? Und jetzt können wir sagen, ja, wie hängen die miteinander zusammen? Kann ich eine aus der anderen ableiten? Und dann kann ich sie also versuchen, in eine logische Ordnung zu bringen, so heißt das, und kann sehen, ob es oberste wahre Sätze gibt, aus denen ich alles andere ableiten kann. Das nennt man ein axiomatisch-deduktives System. Und das ist genau in der newtonschen Theorie schon als erstes mal so gemacht worden. Das heißt, die erste physikalische Theorie ist von dieser Sorte. Ein Grundgesetz, eine Grundaussage, Axiome, nicht? Ein Axiom oder vielleicht zwei oder drei Axiome, also wenige oberste Sätze, und daraus jetzt deduziert mit der Hilfe von logischen Schlüssen, wobei Wahres wieder aus Wahrem folgt, ja, alle anderen Aussagen. Also eine wunderbare Ökonomie, ja, in diesen vielen Aussagen, nicht? Und die einzige Begründung dieser ersten Prinzipien hier, die ist die, dass man zeigen kann, dass aus diesen wirklich all diese wahren Sätze folgen. Nicht? Also es wird jetzt sozusagen implizit, wird hier hervorgebracht, nicht von vornherein. Nicht? Das ist hier also aus der Natur, der Natur wird abgelauscht, was wahr ist, und dann werden die ersten Prinzipien daraus abgebildet, sozusagen die ganzen wahren Aussagen werden verdichtet in Axiomen. Und damit ist also keine reine Empirie mehr, die Physik, keine rein empirische Theorie, Wissenschaft mehr, sondern die Empirie und Rationalität, die gehören hier zusammen, nicht? Also früher gab es ja einen großen Streit der Philosophen, die einen sagten, alles ist Empirie, und die anderen sagten, alles ist Rationalismus und so weiter. Das ist völlig aufgehoben hier. Ja, wir haben beides hier, und das Schöne, hier ist ein wunderbarer Spruch von Albert Einstein: Aus bloßer Empirie allein kann die Erkenntnis nicht erblühen, sondern nur aus dem Vergleich vom Erdachten mit dem Beobachteten. Also der das, ja, man muss etwas erdenken und dann muss man vergleichen, muss man sehen, ob das Erdachte auch mit dem Beobachteten übereinstimmt, ob die Axiome also wirklich das Beobachtete liefern, die Aussagen über das Beobachtete liefern, und dann kann man sagen, das ist eine Erkenntnis. Und Sie können natürlich sich auch klar machen, wenn ich jetzt also hier mehr Phänomene beobachte und als wahr erkenne und die mit wahren Sätzen beschreiben kann, dann kann es ja auch sein, dass hier oben sich was ändert. Ja? Also man kann etwas mehr erfahren in der Welt an beobachtbaren oder ja, experimentellen, neue Erkenntnisse gewinnen, durch ja, neue Implikationen finden durch Experimente. Ja, und dann kann ich sehen, dass ich, aha, dass wenn ich die noch hier dazu tue, dann muss ich auch hier oben was ändern, denn ich kann quasi, die bleiben weiterhin gut und richtig für die hier unten, die Aussagen, aber wenn ich ja neue Aussagen habe, dann muss ich hier auch irgendwie was ändern, sodass also jetzt neue Axiome, die vielleicht gar nicht so verschieden sind, aber trotzdem auch doch verschieden sein können, dass die sozusagen dann alles liefern, nicht? Und so finden wir immer Besseres hinzu mit der Zeit, ne? Ein zweiter. So, eins, das hatten wir schon mal. Eins. Ja, und wie gehen diese Wege dann zu? Was gibt es da für Phänomene bei diesem besseren Finden? Einmal können die Theorien, die ja alle einen Gültigkeitsbereich haben, ja, die können erweitert werden. Zum Beispiel die spezielle Relativitätstheorie, die Theorie der Bewegung, ja, ist eine Erweiterung der Newtonschen Theorie. Ja. Also, das heißt also, kann man durch dieses Bild klar machen, ja, die Newtonsche Theorie hier ist enthalten, ja, ist ein Teil der Relativitätstheorie und sie gilt quasi aber nur für kleine Geschwindigkeiten, klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit. Sie können aber auch zwei Theorien vereinigen zu einer großen. Und das ist genau das, was man natürlich bei vielen Theorien dann gemacht hat, nicht? Und dieses Vereinigung zweier Theorien, das ist ja eine ganz frühe Geschichte schon. Die aristotelische Theorie der Bewegung, ja, ist zum Beispiel die erste Theorie der Bewegung gewesen, aber sie wurde dann vereinigt zu einer einzigen Theorie, zu einer einheitlichen Theorie durch Newton. Nicht? Also da ist das schon mal dieses Phänomen der Vereinigung zweier Theorien passiert, wobei eigentlich ist das ein bisschen künstlich konstruiert, denn diese Theorie ist wirklich völlig anders als diese. Nur man kann jetzt sagen, er hatte noch drei Arten der Bewegung auf der Erde und eine Art der Bewegung am Himmel und alle diese Bewegungen wurden dann bei Newton sozusagen durch eine Theorie erklärt. Gut, und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weitergehen, dann sehen Sie jetzt hier, das vorletzte Bild, da sehen Sie jetzt die Geschichte der Vereinigungen der Theorien. Nicht? Da haben wir einmal die Newtonsche Gravitationstheorie. Die ist erweitert worden durch Einstein zu der Einsteinischen Gravitationstheorie. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Die Theorie der Bewegung ist durch die spezielle Relativitätstheorie verallgemeinert worden und die muss natürlich dann auch die sozusagen auch Teil der Einsteinschen Gravitationstheorie sein. Die Elektrodynamik ist quasi in die geht in die Quantenmechanik ein, nicht? Und die ist dann wieder zur Quantenelektrodynamik geworden und so weiter. So sehen Sie also, wie hier die verschiedenen Theorien, die erst für eine bestimmte Gegenstände, Gegenstandsbereiche entwickelt worden sind, wie die sich quasi vereinigt haben und miteinander quasi in, oder erweitert worden sind. Nicht? Hier gibt es dann die schwache Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung. Und hier, ja, ich sollte erst was über die Pfeilchen sagen. Die Pfeilchen sagen an, dass diese Theorien heute noch aktuell sind in ihrem Gültigkeitsbereich. Ja? Das heißt also, ich kann die ohne weiteres benutzen, wenn ich im Gültigkeitsbereich bleibe, nicht, und der ist immer noch relativ groß. Wenn ich also jetzt eine Rakete zum Mond schicke, da brauche ich nicht die Relativitätstheorie und auch nicht die Einsteinische Gravitationstheorie. Da genügt also die klassische Theorie, nicht, und ich brauche auch keine Quantenmechanik. Ne? So, und hier stehen wir jetzt heute, Standardtheorie, nicht, die ist quasi etabliert worden mit der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Und das große Problem hier, jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, das große Problem ist jetzt die Vereinigung dieser Theorien hier, dieser Standardtheorie, die also jetzt eine vereinigte Theorie ist, der elektromagnetischen schwachen Wechselwirkung und der starken Wechselwirkung. Also aller Wechselwirkungen, die wir im Mikrokosmos, in der Welt der kleinsten Dimensionen kennen. Ja? Und das Einzige, was noch nicht damit vereinheitlicht ist, ist die Gravitationstheorie. Und wenn wir diese sozusagen, wenn die miteinander verknüpft werden, vereinheitlicht werden, wenn wir also eine allgemeinere Theorie finden, in der sich diese wiederfindet, wie auch diese wiederfindet, und damit auch ein einheitliches Feld, ein grundsätzliches Feld, dann wäre das also eine Quantengravitationstheorie, so könnte man es sagen, ja, die also jetzt eine Theorie zunächst mal für alle Wechselwirkungen ist, die wir bisher kennen. Aber es ist wird noch nicht das Ganze sein. Wenn wir jetzt wenn wir uns jetzt nochmal diesen Raum der Phänomene anschauen, dann haben wir hier also die Mikrophysik, die Physik der mittleren Dimensionen. Und wenn Sie jetzt hören, in den Zeitungen lesen, was man sonst noch im Augenblick diskutiert, das ist die dunkle Materie oder die dunkle Energie. Das sind alles Phänomene oder schwarze Löcher, das haben Sie auch gerade neulich gehört, Gravitationswellen, nicht? Wurde auch vor kurzem groß diskutiert, die hat man gefunden und das hat ein ganz neues Fenster ins Universum uns beschert. Nicht? Dann sehen Sie, dass wir also jetzt in eine Zeit hineinkommen, wo wir also Beobachtungen aus dem Universum bekommen und womit vermutlich also auch wir einen neuen Hinweis bekommen für neue Theorien und damit also quasi unseren Horizont noch viel größer und viel stärker erweitern können, sodass wir also bald einen ganz freien Blick, quasi einen sehr freien Blick ins Universum haben. Ja, das ist ein Ausblick, den viele von uns leider nicht mehr erleben werden. Das dauert sicher länger, aber immerhin ist es schön, sich daran zu erfreuen, dass es den gibt. Ich danke Ihnen für.